Wissensort Museum ist der Titel der aktuellen öffentlichen Ringvorlesung. Sie hören jetzt die Aufzeichnung von gestern. Es spricht Professor Dr. Brigitta Hauser-Schäublin aus Göttingen. Der Titel ihres Vortrages lautet: Von kulturellen Kostbarkeiten zu Dingen zweifelhafter Herkunft. Veränderte Perspektiven auf außereuropäische Sammlungen in westlichen Museen.
Ja, vielen Dank, Frau Allemeyer, für diese einführenden Worte. Meine Damen und Herren, meine Begegnungen mit Frau Hauser-Schäublin standen fast immer im Zusammenhang mit der ethnologischen Sammlung unserer Universität, um welche sie sich in besonderem Maße gekümmert hat. Besonders erinnerlich ist mir aus meiner Zeit im Fakultätsrat die Diskussion um die Weltreise der Cook-Forster-Sammlung, die ja vom Februar bis Mai 2006 in der Academy of Arts in Honolulu auf Hawaii gezeigt wurde, anschließend in ganz anderer Perspektive im National Museum in Canberra in Australien. Übrigens, ich habe gesagt Cook-Forster, der historischen Korrektheit wegen, der wissenschaftliche Reisebegleiter von James Cook war natürlich Johann Georg Forster, der Vater, Botaniker und Theologe, während sein Sohn, der später berühmte Schriftsteller Georg Forster, nur auf besonderen Wunsch und Druck seines Vaters mitgenommen worden ist. Bei Reisebeginn 1772 war Georg Forster erst 18 Jahre alt. Und sein Vater hat durchaus noch einen anderen botanischen Assistenten eingestellt. Ich sage das deshalb, weil wir in unserer Wahrnehmung natürlich dazu neigen, immer dem zuzuordnen, was wir schon kennen, also jeweils dem später berühmteren Namen. Im Fakultätsrat gab es damals durchaus Befürchtungen, dass die Hawaiianer die Sammlung am liebsten gleich in der Südsee behalten würden, weil am Ort selbst, wie eine prominente Politikerin aus Tonga es bei der Eröffnung in Honolulu formuliert hatte, kein einziger Kunst- und Kulturgegenstand aus jener Zeit erhalten geblieben ist. So handelt es sich nämlich bei der Göttinger Cook-Forster-Sammlung um die weltweit größte, die es überhaupt noch gibt. Und Rückgabeforderungen sind heute ja ubiquitär. Das werden Sie sicherlich noch in Ihrer Rede darstellen. Hier, in diesem Fall, blieb es bei einer temporären Rückführung mit erheblichem Mehrwert für die Göttinger Sammlung. Denn gemäß des Kooperationsvertrages mit der Honolulu Academy of Arts wurden alle überholungsbedürftigen Objekte der Sammlung im Hinblick auf die Ausstellung restauriert. Es wurde ein dreibändiges Werk über die Göttinger Sammlung herausgegeben und ein internationales Symposium organisiert. Bei der Sammlung handelt es sich eben nicht um Raubkunst, sondern der Ankauf durch Cooks Team war aus damaliger wie auch heutiger Sicht und bis heute gut dokumentiert, die Quittungen sind erhalten, zu fairen Bedingungen erfolgt. Es kommt bei Sammlungen eben nicht nur darauf an, die Objekte selbst zu haben, sondern man muss auch immer ihre Geschichte und Provenienz dokumentiert haben. Das gehört wesentlich dazu. Dass es überhaupt zu der großen Reise der Sammlung kam, war den Forschungsarbeiten von Frau Hauser-Schäublin zu danken, die seit 1992 an der Universität Göttingen zusammen mit dem Kustos Dr. Gundolf Krüger zwei Forscherteams gebildet hat, welche die Göttinger Sammlung neu erschlossen haben und dazu seit 1998 eine Reihe von zum Teil mehrbändigen Büchern veröffentlicht haben. Frau Hauser-Schäublin hat zusammen mit ihrem Forscherteam, zu dem neben weiteren Ethnologen der Kustos Gundolf Krüger und Frau Dr. Elfriede Herrmann, die ja nach mir sprechen wird, den Preis des Stiftungsrats der Universität Göttingen im Jahre 2008 in der Kategorie Wissenschaft und Öffentlichkeit erhalten. Eine ganz besondere und herausragende Auszeichnung der Universität Göttingen. Die Göttinger Ethnologische Sammlung, die über längerer Zeit nicht hinreichend beachtet worden war, ist damit wieder ihrem weltweiten Rang entsprechend wahrgenommen worden, auch wenn sie leider nicht zu einem ethnologischen Landesmuseum Niedersachsen weiterentwickelt werden konnte, was für einige Jahre die Idee gewesen war, weil nämlich anders als in den einstigen Residenzstädten Oldenburg etwa und Hannover, in Göttingen ein Landesmuseum fehlte und immer noch fehlt. Nun geht die Universität andere Wege mit dem Wissenschaftsmuseum, aber auch dort soll die ethnologische Sammlung mit anderen Objekten des Wissens zusammen auf prominente Weise herausgestellt werden. Frau Hauser-Schäublin ist nun seit 2009 pensioniert, hat aber im Rahmen einer Niedersachsen-Professur oder sogenannten Senior-Professur wichtige Forschungsarbeiten weiter fortsetzen können und vor allen Dingen auch mit Engagement und Enthusiasmus wirklich fortgesetzt. Sie hat vor allem auch immer wieder an den UNESCO-Ausschusssitzungen zu Intangible Heritage und World Heritage teilgenommen, weil hier sowohl eine internationale als auch globale Perspektive erforderlich ist. Der ethnologische Blick, also der Blick aus der Fernperspektive und damit auch die Fähigkeit des Perspektivwechsels und der Perspektivenverkehrung, ist für uns, die wir uns ja längst global bewegen, unverzichtbar. Das fiel mir beim Studium der sehr langen und eindrucksvollen Veröffentlichungsliste von Frau Hauser-Schäublin besonders an einer Stelle auf, nämlich in ihrem Aufsatz über die nackten Wilden auf Bali, die dort heute herumtollen in der Gestalt von westlichen Touristinnen und Touristen. Das hat sich irgendwie verkehrt alles. Nunmehr läuft also auch diese Phase der Niedersachsen-Professur oder der Senior-Professur aus, sodass mir als dem Dekan der Sozialwissenschaftlichen Fakultät nunmehr die Aufgabe zukommt, Frau Dr. Brigitte Häuser-Schäublin für ihre wissenschaftliche Ausstrahlung, ihren Einsatz und ihr Engagement und all das, was wir von ihr lernen konnten und können, ganz herzlich im Namen der Sozialwissenschaftlichen Fakultät zu danken.
Sehr geehrter Herr Dekan, sehr geehrte Frau Allemeier, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Brigitte Hauser-Schäublin, lassen Sie mich dem Grußwort unseres Dekans noch eine kurze Laudatio von Seiten des Instituts für Ethnologie hinzufügen. Natürlich hätte Professorin Brigitte Hauser-Schäublin eine lange, detaillierte und ausführliche Laudatio verdient. Doch aus Achtung gegenüber dem Format der Ringvorlesung und aus Respekt vor der Abschiedsvorlesung, die du gleich geben wirst, muss ich mich ganz kurz halten. So kann ich als Ethnologin nur die wichtigsten kulturellen Linien von Brigitte Hauser-Schäublins Aktivitäten hier nachzeichnen. Um es auf den Punkt zu bringen, ihr Wirken war entschlossen auf Transformationen ausgerichtet. Von Beginn an arbeitete Brigitte Hauser-Schäublin als Professorin an dieser Universität an Veränderungen des Instituts und der damit verbundenen Sammlung. So restrukturierte sie die Lehre und ging zügig daran, in Anlehnung an aktuelle Debatten in unserer Disziplin das Fach Völkerkunde in Ethnologie umzubenennen. Entsprechend bewirkte sie, dass das frühere Institut und Sammlung für Völkerkunde in Institut für Ethnologie und ethnologische Sammlung umbenannt wurde. 1998 initiierte sie dann den Wechsel der Ethnologie von der philosophischen in die sozialwissenschaftliche Fakultät. Einige hier erinnern sich daran, ne? Inhaltlich erweiterte Frau Hauser-Schäublin das thematische und regionale Spektrum der Ethnologie signifikant. In thematischer Hinsicht machte sie die ethnologische Genderforschung im deutschsprachigen Hochschulraum sichtbar, forschte über Raum, wandte sich der Ethnologie zu Hause genauso wie der Globalisierung zu und bearbeitete jüngst mit Professorin Regina Bendix das Thema kulturelles Eigentum. Zudem hat sich hier das regionale Spektrum der Ethnologie transformiert. So fügte sie der seit langem hier vertretenen Ozeanistik und Afrikanistik ihre Südostasien-Expertise hinzu. Gleichzeitig hielt sich hier nach wie vor die Ozeanistik hoch. Mit der seit langem etablierten Ozeanistik besitzt die Universität Göttingen heute ein Alleinstellungsmerkmal in der deutschsprachigen Ethnologie. Ausgehend von ihrer ozeanistischen Spezialisierung im museumsethnologischen Bereich hat Brigitta Hauser-Schäublin auch eine Transformation der ethnologischen Sammlung bewirkt. Sie wandte sich der Cook-Forster-Sammlung zu und ließ sie wieder aufleben. Unser Dekan hat gerade die wichtigsten Linien hier nachgezeichnet. Als eben auf diese Publikation hin eine Anfrage von der Honolulu Academy of Arts kam, ob die Göttinger Cook-Forster-Sammlung in Hawaii gezeigt werden könnte, nutzte sie die Gelegenheit entschlossen. Diese Ausstellung wurde in 2 Monaten von über 65.000 Besucherinnen gesehen, darunter auch von vielen Pazifikinsulanerinnen, und gab uns die fantastische Gelegenheit, eben über die Göttinger Sammlung mit den Pazifikinsulanerinnen in Dialog zu treten. In der Folge der internationalen Repräsentation von Objekten der Reisen von Cook, den Forsters und ihrer Crew entstanden eines Tages auch Zweifel an der Authentizität des bekanntesten Prachtstücks, dem Federbildnis des hawaiischen Kriegsgottes Kukailimoku. Doch auch in dieser Krisensituation war es für uns, ne? Gelang es Brigitta Hauser-Schäublin, mit der Hilfe von Experten die zweifelnden Blicke in bewundernde zu transformieren. Auf Initiative von Brigitta Hauser-Schäublin ging die Cook-Forster-Sammlung dann für 2 Jahre auf Tournee in Europa. Die erste Station war 2009-2010 die Ausstellung James Cook und die Entdeckung der Südsee in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn. Und Sie verzeihen, wenn ich nicht weiter auf die vielen und entsprechend auch wichtigen Projekte eingehe, zum Beispiel die von Asch-Sammlung, also so, die entsprechend auch international repräsentiert wurde. Ich halte mich kurz. Abgesehen von diesen wissenschaftlichen Leistungen hat Brigitta Hauser-Schäublin auch symbolisch gesehen den Grundstein für die Transformation der baulichen Infrastruktur gelegt. Sie hat die Vision eines Museums für die ethnologische Sammlung entwickelt und die Planung eines neuen Gebäudes plus Sanierung des alten Hauses für das Institut für Ethnologie initiiert. Heute stehen wir kurz vor dem Umbau des Gebäudes in der Theaterstraße 14 und sind zuversichtlich, dass die Sanierung des Gebäudes am Theaterplatz 15 folgen wird. Mit den Planungen eines Museums für die ethnologische Sammlung war auch die Vision eines Landesmuseums für Ethnologie in dem Gebäude zwischen Bahnhof und Gruner Torkreuzung verbunden, also dem Ort, an dem nun das Forum Wissen entstehen soll. So war sie mit vielen anderen auch gewissermaßen eine Wegbereiterin des Forum Wissen. Mit all diesen Initiativen hat sie letztlich nicht nur Veränderungen der Ethnologie hier mitbewirkt, sondern auch einen beachtlichen Beitrag zur Transformation unserer Universität geleistet, nämlich hin zu mehr internationaler Sichtbarkeit und Reputation der hiesigen Kulturarchive und damit hin zu einer besseren Wahrnehmung der Dinge des Wissens. Brigitta, dafür gebührt dir unser größter Dank.
Herr Dekan, Frau Allemeyer, Elfriede Herrmann, meine Damen und Herren, eigentlich wäre das ein Schlusswort gewesen. Da wurde schon so viel erzählt, was ich gemacht habe. Die Diskussion, die wir damals im Fakultätsrat hatten, Dinge, die ich schon fast vergessen hatte, weil sie positiv ausgegangen sind und ich eigentlich immer an neuen Dingen interessiert war und auch heute noch gerne vorwärts blicke. Von daher muss ich sagen, ich setze mich noch keineswegs zur Ruhe. Meine Seniorprofessur läuft Ende März aus. Und das ist zweifellos eine Zäsur. Und die Besuche werden seltener werden. Sie sind schon selten geworden. Aber der Ethnologie und auch dem Institut der Universität Göttingen bleibe ich selbstverständlich verbunden. Von daher möchte ich Ihnen allen ganz herzlich danken, Frau Allemeyer, Herr Dekan, Elfriede, für die wunderbaren Worte, die Sie gefunden haben und die mir auch sehr gut tun. Ich möchte jetzt trotzdem noch einen Vortrag halten. Und ich hoffe, es ist Ihnen nicht zu viel nach dem, was schon alles erzählt wurde. Und ich muss sagen, der Herr Dekan hat auch Dinge erwähnt, die ich halt eben nochmals erwähne. Und die Elfriede Herrmann auch. Gut. Ethnografische Museen und Museen außereuropäischer Kunst sind, wie übrigens kulturhistorische Museen insgesamt, Archive, die quer durch Raum und Zeit kulturelle Vielfalt, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Formen menschlichen Zusammenlebens dokumentieren. Einzigartig sind solche Sammlungen auch deshalb, weil sie historische Dokumente darstellen, die von Menschen an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit selbst hergestellt worden sind und viele dieser Gesellschaften zum Zeitpunkt, als die Sammlungen angelegt wurden, über keine eigenen schriftlichen Aufzeichnungsmöglichkeiten verfügten. Der Blickwinkel, unter dem Museumssammlungen betrachtet, gelesen und interpretiert werden, ändert sich je nach historischer Epoche und gesellschaftspolitischen Agenden. So sind die Fragen, die heute an solche Sammlungen gerichtet und Bewertungen, die vorgenommen werden, ganz andere als vor 50 oder 100 Jahren. Einzelne Artefakten oder ganze Sammlungen führen Menschen zusammen, ermöglichen transkulturelle Gespräche und Debatten, die es ohne diese materiellen Zeugnisse und das, was die Dinge in den Menschen hervorzurufen vermögen, nicht gäbe. Museen sind tatsächlich, wie James Clifford dies 1997 genannt hat, Kontaktzonen, Begegnungsstätten und Orte vielfältiger Vernetzungen von Beziehungen. Oder man könnte dies auch als einen dritten Raum bezeichnen, wie das Homi Bhabha getan hat, um den Raum nicht des eigenen und des anderen, sondern das, was durch die Begegnung entsteht, etwas Neues zu charakterisieren. Vor allem in sogenannten Siedlerstaaten, das heißt Ländern, deren ursprüngliche Bewohner sich nicht vom Joch kolonialer Unterwerfung befreien konnten, also die USA, Kanada, Australien und Neuseeland, sind ethnologische Museen zu Stätten des kulturellen Gedächtnisses geworden. In Museen ehemaliger Kolonien wie beispielsweise Kambodscha, wo Frankreich ein auch heute noch bestehendes nationales Museum eingerichtet hatte, sind einzelne hinduistische und buddhistische religiöse Steinskulpturen zu Stätten der Verehrung geworden. Sie sehen das hier aus dem Beispiel im Museum in Kambodscha. Es finden also auch Resakralisierungen von sogenannten Museumsexponaten statt. Der Direktor in Kambodscha dieses Museums hatte mir auch gesagt, für ihn gäbe es gar keine Trennung zwischen Museum und Tempel. Diejenigen, die das Ästhetische genießen wollen, seien ebenso willkommen wie diejenigen, für die die Statuen eben mehr bedeuten. Die Kulturen, aus denen die Artefakten und Sammlungen stammen, sind zwar heute nicht ausgestorben, wie man dies im vergangenen Jahrhundert noch befürchtete, dass dies geschehen würde. Auch wenn die Menschen von damals nicht mehr leben, so haben inzwischen andere Menschen deren Platz eingenommen. Diese leben jedoch in Gesellschaftsformen und als Teil von Nationalstaaten sowie mit Wertorientierungen und Lebenszielen, die sich deutlich von denjenigen der ursprünglichen Hersteller und Nutzer der Gegenstände unterscheiden. In vielen Gesellschaften, aus denen die Sammlungen stammen, werden weiterhin traditionelle Artefakte erschaffen, aufgrund einer Nachfrage des Souvenir- und internationalen Kunstmarktes. Wie uns ein Bildhauer in Kambodscha mit Bedauern erzählte, hatte er nach seiner Ausbildung moderne Skulpturen erschaffen, musste jedoch bald einsehen, dass es dafür kaum eine Käuferschaft gab. Die Kundschaft, deren Geschmack sich an historischen, vermeintlich zeitlosen Kunstwerken in Museen orientiert, verlange nach traditioneller Kunst. Und so begann er, nach Fotos und Katalogen berühmter Museumssammlungen Repliken von Skulpturen herzustellen. Dieses Beispiel ist kein Einzelfall. Es zeigt eine Rückkopplung in einem sehr viel weiteren Sinn, die bisher kaum untersucht wurde, nämlich die Tatsache, dass Abbildungen von Artefakten aus Museumssammlungen zu Hunderten und Tausenden in die Herkunftsländer und Regionen zurückgeflossen sind und dort ganz wesentlich die heutige kunsthandwerkliche Produktion mitgeprägt haben. Ja, solche Abbildungen haben vielfach dazu geführt, dass handwerkliche und künstlerische Ausdrucksformen, nachdem diese bereits aufgegeben worden waren, zu neuem Leben erweckt wurden und nun als Traditionen gepflegt wurden. Hobsbawm hat dies Invention of Tradition genannt. Museen sind bekanntlich nicht die einzigen Orte, an denen Kulturgüter in großer Menge aufbewahrt werden. Ein erheblicher Teil befindet sich verstreut auf allen Kontinenten in Privatsammlungen und werden oft hinter verschlossenen Türen oder gar in Banksafes aufbewahrt. Wie neuere Untersuchungen zeigen, wächst der internationale Antiquitäten- und Tribal-Art-Markt immer noch unaufhaltsam und produziert einen unglaublichen Sog nach Nachschub. Solche Sammlungen, die oft eine unzimperliche Vergangenheit hinter sich haben, da sie nicht selten keine nachweisbare Provenienz haben, stehen weitestgehend außerhalb einer öffentlichen Kontrolle. Also es ist eigentlich immer eine größere Nachfrage als das Angebot, das führt zu Plünderungen und es führt auch zu Fälschungen. Der kuratorische Umgang mit außereuropäischen Sammlungen in westlichen Museen hat sich in den vergangenen Jahren in unterschiedliche Richtungen bewegt. Manche Museen, wie etwa das Musée du Quai Branly, das Musée Guimet in Paris oder das Riedberg-Museum in Zürich, präsentieren außereuropäische Kulturdokumente vor allem unter dem westlich globalisierten ästhetischen Gesichtspunkt und betonen den Aspekt singulärer, künstlerischer und religiöser Expressivität. Sie vermitteln das Bild zeitloser Kunst. Andere Formen der Ausstellungen sind, wie beispielsweise diejenigen des Rautenstrauch-Jost-Museums in Köln, durch einen themenbezogenen und kulturvergleichenden Ansatz geprägt. Weitere Arten von Ausstellungen nähern sich indigenem Wissen und der Entwicklung von ausgeklügelten Technologien an, die Menschen lokal hervorgebracht haben, analysieren diese, etwa im Sinn der New Material Culture Studies, und lassen die Besucher an der Entdeckung dieser Besonderheiten teilhaben. Seltener geworden sind regionale Ausstellungen oder solche, die einer einzigen Kultur oder Gesellschaft gewidmet sind. Manche großen ethnologischen Museen haben mit diesen mehr oder weniger traditionellen Ausstellungsformen bewusst gebrochen. Offensichtlich aus einem Gefühl des Unbehagens heraus gegenüber den Sammlungen ihrer Museen und das, was diese heute zu repräsentieren scheinen. Anstelle von ethnologisch gebildeten Kuratorinnen haben sie bildende Künstler, Modedesigner und gar Theatergruppen damit beauftragt, Ausstellungen oder gar Events in ihren Häusern nach selbst gewählten Kriterien dieser Künstler und mit Sammlungsstücken ihre Wahl zu inszenieren. Ich möchte dies kurz an drei Beispielen verdeutlichen. So kreierte ein australisches Modedesigner-Team in einer Ausstellung in Frankfurt eine Modepuppe. Dieser Kleiderpuppe setzte das Team eine Kultmaske aus Neuguinea auf. Ein senegalesischer Künstler verwendete für seine Installation über Senegal Hocker aus Neuguinea. Ein südafrikanischer Künstler verwendete Rheinkiesel für seine Installation im Museum der Kulturen in Basel und ergänzte diese mit altamerikanischen kultischen Steinskulpturen sowie weiteren rituellen Darstellungen aus anderen Kulturen. Im Hintergrund sehen Sie eine Rangda-Figur aus Bali, die benutzt wird von Tänzern für einen Trance-Tanz, ein absolutes sakrales Objekt. In der Werkstatt des Humboldt-Forums wurde eine Puppentheatergruppe damit beauftragt, ein Theaterstück über den Schiffskapitän Johann Adrian Jacobsen, der Ende des 19. Jahrhunderts an der Nordwestküste Amerikas eine große ethnografische Sammlung für das damalige Museum in Berlin und den Ethnologen Adolf Bastian zu konzipieren. Diese als Satire gemeinte Inszenierung beinhaltete auch die Nachahmung oder eher freier Umgestaltung von Tänzen der Nordwestküsten-Indianer. Mittels Schaumstoffmasken, welche den indianischen Originalmasken der Berliner Sammlung nachempfunden waren, parodierten die Theaterspieler nackt die Nordwestküsten-Indianer von damals. Was ich als Unbehagen bezeichnet habe und was ich als Grund für die Art der Ausstellungen in drei großen Museen des deutschsprachigen Raums sehe, formulierte die vor kurzem aus ihrem Amt ausgeschiedene Direktorin des Weltkulturenmuseums in Frankfurt, Clementine Dellis, folgendermaßen, Zitat: Die Sammlungen, also die Museumssammlungen, stehen im Widerspruch zu den aktuellen postkolonialen Bedingungen und widerspiegeln nicht die gegenwärtige geopolitische Zirkulation von Menschen und Gütern. Zitat Ende. Sie meinte damit, dass die Sammlungen aus der Kolonialzeit stammen und das Stigma dieser Zeit tragen. Solche Sammlungen stellten deshalb, so Dellis weiter, einen Anachronismus in der heutigen Zeit dar. Diese Unvereinbarkeit von Gegenwart und Vergangenheit müsse überbrückt werden, indem man sich in den Ausstellungen von der Ideologie des Bewahrens verabschiede und die Sammlungen in einer bedeutsamen Art und Weise experimentell reaktiviere und korrigiere. Die eingangs kurz beschriebenen Beispiele haben diese Sichtweise illustriert. Zeitgenössischen Künstlern wird ein Privileg in der Verwendung und Präsentation dieser Artefakten zugestanden. Heidi Geismar, eine englische Ethnologin, kritisiert, dass in diesen Ausstellungen das Bezugssystem oder die Rahmenbedingungen der globalisierten Kunstwelt überhaupt nicht diskutiert werde. Da die Reflexion über die Bedingungen und Prämissen der Kunstwelt, die diese Künstler und Designer hervorbringt, sowie eine ebenso kritische Reflexion über Übertragung von der Welt der Künstler auf die Welt der materiellen Dinge außereuropäischer Kulturen fehlen, suggerieren solche Ausstellungen, dass der Umgang der Künstler mit den ethnografischen Dingen unbelastet sei und legitim. Diese Kritiklosigkeit ist deshalb erstaunlich, weil dieselben Museumsleiterinnen die frühere Ethnologie und Ethnologen radikal kritisiert und sie teilweise pointiert ausgedrückt als Handlanger des Kolonialismus bezeichnet haben. Ausgeblendet werde auch die Tatsache, dass in diesen Inszenierungen, so Geismar, das lokale Wissen, das die Artefakten verkörpern, zerbrochen bzw. ausgelöscht werde. Die Artefakten werden zu passiven und beliebig formbaren Dingen. Diese Art des Umgangs mit Museumssammlungen weise letztlich, so Geismar, Ähnlichkeiten mit dem Umgang von Sammlungen durch Ethnologen im 19. Jahrhundert auf, welche die Objekte als stumm und beliebig austauschbar betrachteten und danach handelten. Lassen Sie mich anmerken, dass sich Museumsleiterinnen und Museumsleiter in Deutschland nur deshalb solche Experimente erlauben können, weil Deutschland kein Siedlerstaat mit autochthonen Bevölkerungsgruppen ist, die zu Minoritäten wurden. Solche Minoritäten in eigenem Land, wie sie für Siedlerstaaten typisch sind, kämpfen heute national und international um politische und kulturelle Selbstbestimmung, gerade was die Interpretation der eigenen Kultur und Geschichte betrifft. Sie würden sich vehement gegen solche Vereinnahmungen wehren. Zusammengefasst kann man sagen, dass sich in Teilen der Museumslandschaft in den vergangenen 10 Jahren ein Perspektivenwechsel vollzogen hat. Weg von der Betrachtung von materiellen Dingen außereuropäischen Kulturen als wertvolle Kulturdokumente und hin zur Einschätzung derselben Dinge als Zeugnisse einer unrühmlichen europäischen Expansion, nämlich der Kolonisierung eines großen Teils der Welt. Ich möchte nun versuchen, die gegenwärtige Situation zu analysieren, um erklären zu können, wie es dazu kam, dass sich heutige Leiterinnen von ethnologischen Museen, etwa auch im Unterschied zu Leitern und Leiterinnen anderer historischer Museen, von ihren eigenen Sammlungen distanzieren und deren Präsentation und Interpretation Fachfremden überlassen. Ich möchte diese Entwicklungen auf 2 Ebenen nachzeichnen. Zuerst einmal auf der wissenschaftstheoretischen Ebene der Kultur- und Sozialwissenschaften und zweitens die kulturpolitischen Entwicklungen auf internationaler Ebene. Ich beginne mit den wissenschaftstheoretischen Entwicklungen, die ich mit postkolonialer und postmoderner Theorie zusammenfassen möchte. Dabei sind zwei Themen zentral. Erstens die Entkolonialisierung und zweitens die Frage der Repräsentation. Die Entkolonialisierung europäischer Überseeterritorien oder Kolonien begann schwerpunktmäßig mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Man muss aber anfügen, dass die deutsche Kolonialzeit sehr viel kürzer war, nämlich von 1884 bis zum Ende des Ersten Weltkriegs bzw. zum Vertrag von Versailles. Nationalstaaten, die auf den territorialen Strukturen der ehemaligen Kolonien aufbauen, lösten die Kolonien ab. Damit begann, wenn zuerst auch nur zögerlich, ein Emanzipationsprozess, der bis heute noch nicht abgeschlossen ist. Unter Entkolonialisierung wird jedoch ganz Verschiedenes verstanden, und es wäre wichtig, jeweils zu klären, was darunter verstanden wird. So versteht beispielsweise der Präsident Gambias unter Entkolonialisierung auch die Abschaffung des säkularen Staates und der Gewaltentrennung, wie er kürzlich, als er Gambia zum islamischen Staat ausrief, bekannt gab. Ich beziehe mich da auf eine Nachricht von Al Jazeera vom 12. Dezember 2015. Doch zurück zur Entkolonialisierung im engeren Sinn. Die Weltgeschichte, so schrieb der indische Historiker Dipesh Chakrabarty, der sogenannten Subaltern Studies Group, wurde während der vergangenen 200 Jahre aus der Sicht Europas geschrieben. Die Subalternen bzw. Marginalisierten, oder gemeint sind jetzt hier die Kolonisierten, wurden, so hatte schon 1988 Gayatri Spivak betont, durch das koloniale Projekt, das auch in den Wissenschaften verankert war und ist, zu Sprachlosen gemacht. Dem europäischen Geschichts- und Kulturverständnis, so Chakrabarty, sei zudem seit der Aufklärung ein Entwicklungsgedanke innewohnend gewesen, bei dem Europa an der Spitze stand. Es sei an der Zeit, dass sich die Peripherie, die ehemals Kolonisierten, sich ihrer eigenen Geschichte bemächtigen und diese auch eigenständig darstellen. Dieses Vorhaben nannte er die Provinzialisierung Europas und meinte damit, dass auch der europäische moderne Imperialismus, der ja nicht auf Europa beschränkt ist, einer radikalen Kritik unterzogen und durch postkoloniale Geschichtsschreibungen und Kulturdarstellungen ergänzt werden müsse. Dass von diesen Aussagen der Subaltern Studies auch die ethnologischen Museen in Europa in ihrem unhinterfragten Selbstverständnis betroffen wurden, liegt auf der Hand. Verkörperten die Sammlungen nicht genau das, was die postkoloniale Kritik der europäischen Geschichts- und Kulturbeschreibung vorgeworfen hatte? Nämlich, dass die Sammlungen nach kolonialen und eurozentrischen Gesichtspunkten angelegt, organisiert und nach ebensolchen Kriterien einer Öffentlichkeit präsentiert worden waren, wobei Primitivität und Exotik, also das Othering oder das Verfremden der anderen, im Vordergrund standen? Waren die Sammlungen nicht das Resultat kolonialer Unterwerfungszüge mit allen Zwängen, die dazugehörten? War und sind Sammlungen schlicht Beutekunst? Lassen Sie mich einen Moment innehalten und einen Blick auf die Museumssammlungen und die Art und Weise, wie diese zustande kamen, werfen. Ist es tatsächlich so, wie das Chakrabarty skizziert hat, dass das europäische Weltbild seit der Aufklärung unter dem Aspekt der Entwicklung menschlicher Gesellschaften sozusagen vom primitivsten zum hochentwickelten, also Europa an der Spitze, diente auch, um Sammlungen anzuregen? Dienten sie als Beweis für die vermeintliche Überlegenheit Europas? Auf diese Frage gibt es keine pauschalen Antworten und es ist angesagt, wie in allen solchen Fällen zu differenzieren. Ich kann es nur ansatzweise jetzt leisten. Der Herr Dekan hat bereits auf die Göttinger James Cook und Reinhold und Georg Forster Sammlung des Instituts für Ethnologie hingewiesen. Ich möchte das nur ganz kurz streifen. Auf dieser zweiten Reise eben von 1772 bis 1775 waren ja eben Johann Reinhold und Georg Forster dabei. Und hier ist doch auch wichtig, mal das Weltbild von vor allen Dingen Georg Forster, der später ein glühender Verfechter der Aufklärung wurde, kurz zu benennen. Er sah nämlich keineswegs Europa als Höhepunkt der kulturellen Entwicklung, sondern sah sie eher als dekadent. Forster war auf der Suche nach der idealen Gesellschaft, die er in Tahiti gefunden zu haben glaubte. Und er verglich sie mit dem antiken Griechenland. Er befürchtete, dass weitere Kontakte der Europäer mit den Bewohnern der Südseeinseln diese verderben würden. Also keineswegs Europa als die Blüte der Entwicklung. Es liegt mir aber fern, dieses Beispiel als Paradigma für die Sammlungsmentalität anzuführen. Besonders auch deshalb nicht, weil sich im späten 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert die Sichtweise auf außereuropäische Völker und ihr Kulturgut verändert hat. Übrigens tatsächlich aufgrund wissenschaftlicher Theorien von der Entwicklung der Menschheit, die über Stufen erfolgt sein soll und an deren Spitze dann Europa lokalisiert wurde. Aber auch in diesem Fall ist die Behauptung falsch, gerade was die Ethnologie betrifft, zu pauschal. Ich möchte etwa an die Theorien von Franz Boas, Ruth Benedikt, Bronislaw Malinowski, Radcliffe Brown und anderen erinnern, die genau in der Zeit des Kolonialismus tätig waren. Ihre theoretischen Ausrichtungen waren alles andere als evolutionistisch. Ich möchte an dieser Stelle nicht näher auf diese Ära eingehen. Obwohl sie formal vorbei ist, wirkt sie nach, und zwar in immer neuen und zum Teil mit verhängnisvolleren Folgen. Es sind neue Formen des Imperialismus, die aber nicht nur von Europa ausgehen, sondern vielfältige Ursprünge und Wirkungen haben. Ich halte es für unerlässlich, die jeweiligen Sammelpraxen, die während der formalen Kolonialzeit angewendet wurden, nicht pauschal unter dem Schlagwort kolonialistisch oder imperialistisch zu subsumieren, wie dies dem modischen Trend folgend in der Literatur immer wieder getan wird. Vielmehr ist es notwendig, die Sammelpraxen differenziert zu betrachten und vor allem zu berücksichtigen, wie beispielsweise Markus Schindelbeck in seinem Aufsatz Human Remains zwischen Politik und Ahnenverehrung 2013 betonte, dass nicht alle Wissenschaftler einfach Handlanger des Kolonialismus waren, sondern es namhafte, auch deutsche Ethnologen wie etwa Adolf Bastian und Felix von Luschan gab, die sich gegen eine Vereinnahmung des Berliner Museums durch koloniale Interessen wehrten. Was sich bei detaillierten Einzelstudien zeigt, ist, dass die Art und Weise des Sammels weniger vom Auftrag der kolonialen Institution abhing, sondern vielmehr von den einzelnen Forscher- und Sammlerpersönlichkeiten, ihren Motiven, Interessen und den Einstellungen und Haltungen anderen Menschen gegenüber. Dass koloniale Überheblichkeit oder vermeintlich primitive Kulturen und Menschen damals verbreitet waren, dass es koloniale, militärisch unterstützte Plünderungsfeldzüge und Massaker, wie beispielsweise an den Herero in Namibia, gab, sind Tatsachen. Frau Professor Rebecca Habermas hat in dieser Reihe bereits über einen berühmt-berüchtigten Fall, die sogenannten Benin-Bronzen, die im Rahmen einer britischen Strafexpedition in Nigeria geplündert worden waren, berichtet. Aber es wäre verfehlt, den Erwerb von Sammlungen vor, während und nach der Kolonialzeit generell mit Gewalt, Morden und Plündern in Verbindung zu bringen. Es gibt sogar Beispiele, auch wenn das manche Leute gar nicht gerne hören, dass Kolonialmächte Kulturgüter zu schützen versuchten und Missetäter, welche die Vorschriften missachteten, vor Gericht zogen und verurteilten. Ich verweise dazu etwa auf die Affäre André Malraux, dem späteren Kulturminister Frankreichs, der sich in den 1920er Jahren im französischen Protektorat Kambodscha zu Bereicherungszwecken als Tempelplünderer betätigt hatte. Seine Sammlung wurde konfisziert, er wurde von der französischen Kolonialverwaltung verhaftet und zu einer Haftstrafe verurteilt. Die postkoloniale Kritik wurde ergänzt durch eine weitere theoretische Richtung, die in den späten 1970er Jahren begann, sich ja dann aber eigentlich erst später richtig entfaltet hat. Die kann man unter der Kurzformel Postmodernismus zusammenfassen. Vertreter in dieser Richtung kritisieren, dass die Berichte der Ethnologen vorgeben, objektive und lückenlose Beschreibungen einer anderen Kultur zu sein. Weder das eine noch das andere stimme. Jede Wahrnehmung, und das ist eine Voraussetzung auch für eine wissenschaftliche Beschreibung, sei sinnlicher Natur und basiere deshalb auf subjektivem Empfinden. Überhaupt sei von Subjektivität, Vorlieben und Abneigungen, auch persönliche Bedingungen wie Geschlecht, Alter, kulturelle Herkunft oder Zivilstand, von Subjektivität sei in diesen Kulturbeschreibungen so gut wie nie die Rede. Mehr noch, was als vollständige, alle Lebensbereiche abdeckende Dorfbeschreibung dargestellt werde, sei in jedem Fall immer nur eine partielle Beschreibung, abhängig davon, zu welchem kulturellen Bereich der Ethnologe oder die Ethnologin überhaupt Zugang erhielt und mit welchen Menschen er oder sie im Austausch stand. Ein weiterer substanzieller Kritikpunkt bildete die Autorität des Ethnologen oder der Ethnologin. Er oder sie berichte autoritär über eine andere Kultur und schreibe das, was er oder sie für richtig halte. Der Ethnologe als Autor bestimme, welche Informationen wie verarbeitet und veröffentlicht werden. Damit ist das Problem der Repräsentation angesprochen. Also wer darf, soll für wen wie sprechen? Welche Aussagen können gemacht werden? Oder umgekehrt, wie können neue Formen der kulturellen Repräsentation, indigene Stimmen und Sichtweisen ins ethnologische Schreiben eingebracht werden? Diese Problematik betraf und betrifft auch Ethnologinnen, die in Museen arbeiten. Sie konzipieren Ausstellungen, machen damit Aussagen und sprechen über eine andere Kultur. Auch in ihren Händen liegt die Autorität, sie bestimmen, was gezeigt wird und mit welchem Ziel. Das eingangs skizzierte Unbehagen, oder ist es Ratlosigkeit, der Museumsdirektorin und das Delegieren des Sprechens über andere Kulturen, beziehungsweise das Überlassen von Kulturdokumenten, kulturfremden Künstlern, das Überlassen also dieser Objekte an kulturfremden Künstlern, betrachte ich als eine direkte Wirkung dieser postmodernen und postkolonialen Kritik. Ich wende mich nun der zweiten Ebene zu, den kulturpolitischen Instrumenten. Durch internationale Konventionen der UNESCO und Erklärungen der Vereinten Nationen oder UN erfuhren materielle Dinge, welche aus Ländern des Südens und von indigenen Gruppen stammen, sowie kulturelle Praxen wie Rituale, Tänze oder Gesänge eine besondere Qualität und Zuschreibung. UNESCO hat dafür den Begriff des Erbes oder, wie es immer auf Englisch heißt, Heritage eingeführt. Dieser normative Begriff orientiert sich am europäischen Museumsgedanken und dem der Denkmalpflege, das heißt der Wertschätzung alter Dinge und ihres Potenzials für Gegenwart und Zukunft. Heutige Generationen müssten diesen Dingen Respekt zollen und sie als hohes Gut bewahren. Dazu möchte ich Folgendes anmerken. Die internationale Propagierung von kulturellem Erbe und die damit verbundene, an vielen Orten zuvor nicht vorhanden gewesene Inwertsetzung verschiedenster alter Dinge ist eine Form kultureller Missionierung oder, wie es David Lowenthal genannt hat, Heritage Crusade, ein Erbekreuzzug. Ich kann hier nicht detailliert auf alle Facetten dieses Kultur- und Erbebegriffs eingehen. Ich verweise dazu auf die Schriftenreihe zu Cultural Property der Göttinger Forschergruppe. Sie ist auch online gratis zugänglich. Zu den kulturellen UNESCO-Abkommen zählen die 1972er Konvention zum Schutz des Welterbes, die 2003 Konvention betreffend das immaterielle Kulturerbe, die 2005 Konvention zum Schutz der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen und schließlich die 2007 UN-Erklärung betreffend die Rechte indigener Völker. Zu kulturellem, materiellem Erbe werden in den Abkommen Objects of Ethnological Interest, Elements of Artistic or Historical Monuments und Antiquities More than 100 Years Old gezählt. Also ein breites Spektrum von Dingen. Die Deutungshoheit über das, was im Einzelfall als kulturelles Erbe gelten soll, ist dem jeweiligen Staat überlassen. Der Begriff der Kultur generell hat durch diese Konventionen eine Verdinglichung und Essentialisierung erfahren. Kultur ist ein abgrenzbarer und definierbarer Gegenstand geworden mit materieller und immaterieller Art. Was früher als kulturelles Eigentum bezeichnet wurde, wird in aktualisierten Versionen der Konvention mit kulturellem Erbe bezeichnet. Auf beides, Kultur und Erbe, wird jedoch derselbe westliche Eigentumsbegriff, für den die Gegenüberstellung von Individuum und Kollektiv charakteristisch ist, angewendet. Ich kann hier nur auf die Diskussion alternativer, auf indigenen Vorstellungen basierenden Konzepten von Eigentum besitzen und Besitz und den vielfältigen Eigentumsbeziehungen, die mit solchen Dingen verbunden sind, verweisen. Ich verweise auf das Buch von Heidi Geismar, Treasured Possessions. Wenn man das einbezieht, also dass es beispielsweise das Recht eines Künstlers gibt, ein bestimmtes Motiv zu schnitzen oder zu malen, dass es das Recht gibt, dieses Objekt aufzubewahren, dass andere vielleicht das Recht haben, es in einem bestimmten Kontext zu zeigen oder andere das Recht haben, es weiterzugeben, das gibt dann ein Netz von Beziehungen, die mit den Eigentumsbegriffen von Individuum oder eben Gemeinschaft gar nicht mehr aufgehen, sondern die Dinge liegen dann nicht mehr so einfach. Ich möchte zwei Kommentare anfügen. Der Begriff des kulturellen Erbes suggeriert, dass das weitergegebene Erbe bereits von den Vorfahren als kostbares Vermächtnis mit der Verpflichtung des Bewahrens an alle folgenden Generationen geschaffen und übergeben wurde. Das dahinterstehende Modell ist das der genetischen Verwandtschaft, einer kontinuierlichen kulturellen Blutlinie, die aus der Gegenwart in die Vergangenheit projiziert wird. Dieses Modell fördert Nationalismus, Abgrenzung und Ausschluss. Das Modell zieht Brüche und radikale Veränderungen, Emigrationen, Immigrationen, radikaler politischer und religiöser Wandel nicht in Betracht. Heritage ist nicht eine Erkundung der Vergangenheit, sondern das Feiern einer Vorstellung von Vergangenheit, eine Vergangenheit, die aus der Gegenwart heraus zurechtgeschneidert wurde, wie das David Löwenthal genannt hat. Heritage ist ein Dogma. Zweiter Kommentar. Die neuen Konventionen bringen kulturelles Erbe zudem mit einem soziopsychischen Tatbestand, nämlich mit Identität, in Verbindung. Niemand kann jemandem das Recht auf den Besitz eines kulturellen Erbes strittig machen, wenn das Argument Identität ins Feld geführt wird. Identität ist sakral. An Identitäten zu zweifeln, ist tabu. Kurz, der Begriff des kulturellen Erbes ist ein kulturpolitischer Begriff. Er ist ein mächtiges Instrument, das die Neupositionierung von Staaten und indigenen Gruppen ermöglicht, in denen diese von Erbe Ansprüche und Rechte ableiten können, indem sie sich auf Wurzeln und Identität berufen. Für die ehemaligen Kolonien ist das sicher ein ganz wichtiges Instrument, nämlich die Möglichkeit, sich auf eine eigenständige Vergangenheit in vorkolonialer Zeit zu berufen und sich damit auch zu identifizieren. Die internationalen Abkommen haben auch die Konzepte von kulturellem Erbe, Kultur und Identität auch gerade für indigene Gruppen die Möglichkeit geschaffen, ihre Rechte gegenüber dem Nationalstaat einzufordern. In vielen Nachfolgestaaten der Kolonien fristen bekanntlich indigene Gruppen bzw. Minoritäten oft ein rechtloses, marginalisiertes Dasein. Hier ist der Erbebegriff zweifellos ganz wichtig. Lassen Sie mich hinzufügen, dass es sozusagen als Reaktion auf die weltweite Erbemissionierung auch Anti-Heritage-Bewegungen gibt. In Papua-Neuguinea beispielsweise, wo wir diesen Sommer waren, gibt es Gruppen, die sich für ihre animistische Vergangenheit und deren materiellen Ausdruck schämen und ihre Identität lieber vorwärtsgerichtet formulieren, ohne auf imaginäre kulturelle Wurzeln und deren materiellen Ausdruck zurückzugreifen. Das ist kein Einzelfall. Als Anti-Heritage-Bewegung muss auch die bewusste Zerstörung von Kulturgütern in Syrien und Irak durch den sogenannten Islamischen Staat gesehen werden. Es geht dabei auch um eine radikale Absage an ursprünglich westliche Werte, die mit dem Erbebegriff und den normativen für alle UN-Mitgliedstaaten, so auch Syrien und Irak, verbindlichen Werte, die in der UNESCO-Verfassung festgeschrieben sind. Dazu gehören Freiheit, demokratische Gesellschaftsordnung, Menschenrechte, kulturelle Vielfalt, kultureller Dialog und Offenheit. Für die Rückforderung und Rückgabe von unrechtmäßig erworbenem Kulturgut ist die UNESCO-Konvention von 1970 zentral und hat auf internationaler Ebene eine erhebliche Wirkung entfaltet. Dieses Übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut, wie diese Konvention auf Deutsch lautet, thematisiert den Erwerb von gestohlenen Kulturgütern und deren rechtswidrigen Handel. Museen und Archive werden verpflichtet, beim Erwerb von Kulturgut moralisch-ethische Maßstäbe anzulegen. Das heißt, die Staaten verpflichten sich, die Herkunft des Kulturguts jeweils auf dessen rechtmäßige Herkunft zu überprüfen. Falls sie auf unrechtmäßig erworbene Güter stoßen, müssen diese dem Herkunftsland zurückgegeben werden. Diese Konvention ist nicht retroaktiv, das heißt, sie ist erst dann rechtskräftig und gelangt zur Anwendung, wenn das jeweilige Staatenmitglied der Konvention diese ratifiziert hat. Möchte hinzufügen, dass diese 1970er Konvention in Deutschland erst 2007 ratifiziert wird. Jetzt können Sie sich vorstellen, also bis 2007 kann man eigentlich nichts zurückverlangen. Also damit steht auch fest, dass das Datum der Ratifizierung ausschlaggebend ist, dass formal juristisch Kulturgut, das etwa aus kolonialen Brandschatzungen und Plünderungen stammt, nicht zurückverlangt werden kann. Wenigstens nicht formal juristisch. Wenige Jahre nach Inkrafttreten der Konvention, nämlich 1978, richtete die UNESCO sozusagen als flankierende Maßnahme ein zwischenstaatliches Komitee zur Förderung der Rückgabe von Kulturgütern an die Länder ihrer Herkunft oder Restitution im Falle gesetzeswidriger Aneignung an. Dieses Komitee ist jenen Mitgliedstaaten behilflich, bestimmte kulturelle Dinge zurückzuerlangen, die für den Staat von zentraler Bedeutung sind. Stichwort Erbe, Stichwort Identität. Was Sie hier sehen, ist ein Bild aus einer Verhandlung eben in Paris, wo es gerade um den Parthenonfries geht, also nicht von einem Land des Südens, sondern also von Griechenland und Großbritannien. Diese Diskussion zieht sich bald 20 Jahre oder mehr hin, ohne dass eine Lösung gefunden wurde. Diese Aktivität des Komitees gilt vor allem für jene Fälle aus der Kolonialzeit und anderen Epochen und Formen imperialer Beherrschung, für die die 1970er UNESCO-Konvention nicht zur Anwendung gelangen kann. Viele in den vergangenen Jahren mehr oder weniger freiwillig zurückgegebenen Kulturgüter sind meist indirekt auf die Existenz und auch die guten Dienste dieses Komitees und der entsprechenden Konvention zurückzuführen. Wie die bisher dort offiziell verhandelten zahlenmäßig nur wenigen Fälle gezeigt haben, erreichen die Auseinandersetzungen um den rechtmäßigen Besitz eines umstrittenen Kulturguts eine ungeheure internationale Publizität zum Nachteil des Staates bzw. der öffentlichen Institution, in deren Besitz sich das Gut befindet. In Deutschland hat vor allem die Rückgabe der hethitischen Sphinx an die Türkei im Jahre 2011, die im Pergamonmuseum in Berlin aufbewahrt worden war, öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Die meisten Verhandlungen zwischen den Parteien, den Rückforderern und den Besitzern, finden heute vorzugsweise im Schatten des Scheinwerferlichts einer Weltöffentlichkeit statt. Zudem werden oft Modalitäten von gegenseitigem Geben und Nehmen ausgehandelt, die selten an die Öffentlichkeit gelangen. Ein kurzes Beispiel: Französische Soldaten hatten als eine Strafexpedition in Korea unternommen, nachdem ein französischer Missionar in der Mitte des 19. Jahrhunderts umgebracht worden war, und hatten dabei, also die französischen Soldaten, das königliche Archiv mit königlichen Chroniken geplündert und diese nach Frankreich verbracht, wo sie in der Bibliothèque Nationale aufbewahrt wurden bis vor kurzem. Korea hat diese wichtigen Schriftdokumente zurückgefordert. Dann gab es Verhandlungen auf höchster Staatsebene. Die UNESCO-Kommission hat dann in einer ihrer Sitzungen das gefeiert, also die Rückgabe hätte stattgefunden. Ich habe dann ein bisschen recherchiert, was dann eigentlich der Ausschlag war, weil alles, was eigentlich in der Bibliothek National ist, ist unveräußerlich in Paris, gilt als Staatsschatz oder Staatsbesitz in Frankreich. Und da kam also aus, dass Präsident Sarkozy die Chroniken, die königlichen Dokumente zurückgegeben hatte, nachdem Korea bereit gewesen war, eine Schnellbahn, also ein DGV durch Frankreich bauen zu lassen. Das sind die Verhandlungen, die im Hintergrund stattfinden. Ich will nicht sagen immer, aber es ist ein Geben und Nehmen und die Modalitäten, denke ich, sind auch wichtig, dass man die bedenkt. Die meisten Verhandlungen zwischen den eben beiden Parteien, Besitzer und Rückforderer, finden also jenseits der Öffentlichkeit statt. Und es muss auch erwähnt werden, dass es zurzeit nur wenige Rückgabeforderungen von ehemals deutschen Kolonien gibt, wie auch die Untersuchungen meiner Mitarbeiterin und Doktorandin Anne Spettstößer im Rahmen unserer Forschergruppe über umstrittene Sammlungen gezeigt haben. Zahlreiche aktuelle Rückgabeforderungen betreffen international gesehen weniger die Kolonialzeit, sondern die nachfolgende Zeit von Bürgerkriegswirren. International agieren die Netzwerke von Plünderern, Kunsthändlern und ihren Mittelsmännern und teilweise auch Sammlern haben diese Situation genutzt, um Raubgrabungen durchzuführen oder kulturhistorische Stätten zu plündern und diese Antiquitäten international zu vermarkten. Solche Antiquitäten enden oft als vermeintlich großzügige Schenkungen von privaten Gönnern, letztlich in renommierten Museen. Wir haben den Fall von geplünderten antiken Khmer-Statuen aus Kambodscha untersucht, die nicht nur bei Auktionshäusern wie Sotheby's und Christie's auftauchten, sondern auch in Museen wie dem Metropolitan Museum of Art in New York und anderen hoch angesehenen Museen in den USA. Diese Skulpturen wurden vorläufig mit einer Ausnahme an Kambodscha zurückgegeben. Dieses Beispiel illustriert den Prozess des Wandels besonders gut. Die ursprünglich hochgeschätzte Schenkung eines großzügigen und gefeierten Gönners wurde zu einem illegalen Objekt und der Gönner selbst zu einem zumindest indirekt an Tempelplünderungen beteiligten Subjekt. Der international aufgebaute Druck auf Museen, die Herkunft und Erwerbsgeschichte ihrer Sammlungen zu untersuchen, wurde intensiviert durch die ethischen Richtlinien für Museen, die vom Internationalen Museumsrat ICOM, International Council of Museums, auch als Reaktion auf die 1970er UNESCO-Konvention geschaffen worden war, 1986. Diese ethischen Richtlinien sind weltweit für alle Museen, die verbindlich, die Mitglied von ICOM sind. Und das sind eigentlich alle großen und wichtigen Museen. Dort drin heißt es, vor einem Erwerb muss jede Anstrengung unternommen werden, um sicherzustellen, dass die zum Kauf, zur Leihe, zum Tausch, als Geschenk bzw. als Legat angebotenen Objekte oder Exemplare nicht gesetzeswidrig in ihrem Ursprungsland erlangt oder aus ihm bzw. aus einem dritten Land, einschließlich dem des Museums, ausgeführt wurden, indem sie möglicherweise in legalem Besitz waren. In dieser Hinsicht muss mit aller gebotenen Sorgfalt versucht werden, die vollständige Provenienz des betreffenden Objekts zu ermitteln, und zwar von seiner Entdeckung oder Herstellung an. Die Provenienzforschung, so möchte ich anmerken, hat in Deutschland aus besonderen historischen Gründen der Nazi-Raubkunst und den damit zusammenhängenden Recherchen und Bemühungen um Wiedergutmachung eine sehr viel größere Bedeutung erfahren als in anderen Ländern. Sie wird teilweise auch mit sehr viel größerer Inbrunst betrieben. Bemerkenswert ist, dass die Erforschung der Herkunft und Erwerbsgeschichte von Sammlungen in kulturhistorischen Museen und Archiven, einschließlich Handschriftenabteilungen und Bibliotheken, ungleich betrieben wird. Der Fokus liegt fast ausschließlich auf Nazi-Raubkunst, Kolonialismus und dem illegalen Kunst- und Antiquitätenhandel der vergangenen Jahrzehnte. Die Zeit davor, etwa die Sammlung der historischen Museen, ist offensichtlich tabu. Ein Völkerrechtler der Universität Genf hat die Frage gestellt: Reinigt die Zeit die Schuld, das Unrecht? Warum sind historische Museen von diesen Suchen ausgenommen? Und was ist denn das Ziel? Wäre ein anderes Thema. Ich komme zum Schluss. Das gegenwärtige, offensichtliche Unbehagen von einigen Museumsdirektoren, den Sammlungen ihrer Häuser gegenüber hat, so habe ich zu zeigen versucht, konkrete Gründe. Ich habe 4 Faktoren identifiziert. 2 auf wissenschaftstheoretischer oder wissenschaftspolitischer Ebene und 2 auf der internationalen kulturpolitischen Ebene. Es sind dies das an Stärke gewinnende Selbstverständnis ehemaliger Kolonien sowie dieses Vertreterinnen der postkolonialen Kritik gegenüber Europa und seinem Wissenschaftsbetrieb formuliert haben. Damit verbunden die Betrachtung außereuropäischer Sammlungen als Resultat kolonialer Herrschaft und Ausbeutung. 2. Die postmoderne Kritik an der Darstellung der anderen und das Sprechen über sie, auch in Form des autoritären Gestaltens von Ausstellungen über die anderen und aber unter Ausschluss derselben. 3. Die Instrumente und Foren, welche die Rückgabe materieller Güter an rechtmäßige Besitzer fördern und dafür auch moralisch-ethische Richtlinien bezüglich der Überprüfung der Herkunft oder Provenienz der Sammlungs- und Ausstellungsobjekte aufgestellt haben. 4. Die Einführung eines kulturpolitischen, vom Westen zentral geprägten Erbe- und Eigentumsbegriff für materielle und immaterielle Kulturgüter, wie diese in verschiedenen UNESCO-Konventionen weltweit auch als Instrument kultureller Selbstbehauptung und Abgrenzung propagiert wird. Diese spielen bei Rückgabeforderungen eine zentrale Rolle. Und Sie lesen, was das Norton Simon Museum dazu geschrieben hat. Ich hoffe, man kann es lesen. Alle diese Museen, die von diesen Plünderungen in Kambodscha betroffen waren, also diese Gegenstände entgegen und ausgenommen haben und ausgestellt haben, die wollten natürlich nicht als Sündenböcke dastehen. Und in ihren Presseverlautbarungen steht dann immer, also als großzügiges Geschenk gibt man das zurück an Kambodscha in Anerkennung, welche Bedeutung das hat. Also auch wie solche Dinge formuliert werden, ist wichtig, dass man sie genau anschaut, um zu verstehen, was eben nicht gesagt oder nicht ausgesprochen werden soll. Ich möchte abschließend darauf hinweisen, dass es auch andere, den außereuropäischen Sammlungen gerechter werdende Ausstellungsmodelle in Europa als die zuvor kritisierten gibt. Der Herr Dekan hat eines bereits erwähnt, diese Rückführung unserer Sammlung Cook Forster nach Hawaii, wo auch hawaiianische Vertreter der hawaiianischen Kultur daran beteiligt waren, um die Dinge so darzustellen, wie sie fanden, sollen sie ausgestellt werden, auch wenn das Kritik gab. Auch eine indigene Gruppe ist nie homogen, es gibt immer verschiedenste Stimmen, die einen finden so, die anderen so, also das ist ja eigentlich überall so. Aber ich denke jetzt vor allen Dingen auch das Beispiel der Pacifica-Ausstellung des Museums of Archaeology and Anthropology in Cambridge, die zwischen 2006 und 2008 stattfand und mit der sich der Name von Amiria Salmond verbindet. Bei dieser Ausstellung diente eigentlich die koloniale Sammlung, die vor allen Dingen von den Torres Strait, aber auch von Neuseeland, diese Sammlungen dienten als Quelle für gemeinsames Erforschen der Vergangenheit, von Wissenschaftlern und Kulturvertretern aus Neuseeland, aber auch also von den Torres Islands, und ihre Bedeutung in und für die Gegenwart. Wichtig wäre es meiner Meinung nach, also das ist nur ein Beispiel, es gibt auch andere, die eben auch zeigen, dass man die Gegenstände nicht einfach als Anachronismus betrachten muss, das würde ja eigentlich für alle historischen Museen gelten, und das, also kein Kommentar weiter dazu, aber wichtig wäre es meiner Meinung nach auch, wenn die veränderten Sichtweisen, die ich jetzt versucht habe darzustellen, auf außereuropäische Sammlungen in westlichen Museen und die Faktoren, die dafür verantwortlich sind, selbst Gegenstand von Ausstellungen würden. Dies gilt auch für sogenannte sensible Objekte, worunter heutzutage größtenteils menschliche Überreste, sogenannte Human Remains, verstanden werden. Sie werden heute vielerorts aus ethischen Gründen stillschweigend aus Ausstellungen verbannt. Die Welt ist, um es fast platt auszudrücken, jedoch viel komplexer. Und gerade die Ethnologie sollte die Chance weiterhin aktiv nutzen, mit einer vergleichenden Perspektive diese Komplexität sichtbar zu machen. So wäre es im genannten Fall Tabuisierung von Human Remains, menschliche Überreste. So wäre es im genannten Fall wichtig, dieser Tabuisierung gegenläufige Bestrebungen und Manifestationen im Umgang mit Körperteilen gegenüberzustellen. Etwa die Anonymisierung und den globalen Tausch von Blutkonserven und lebenden Organen oder gar das Zelebrieren von Ausstellungen mit plastinierten Körpern. Dies ist nur ein Beispiel. Auf diese Weise könnte die Ethnologie, sofern ethnologische und andere Museen mit außereuropäischen Sammlungen überhaupt noch einen öffentlichen gesellschaftspolitischen Auftrag haben und diesen wahrzunehmen gedenken, so könnten also diese Museen Substanzielles zum Verständnis der Welt, in der wir leben, beitragen. Und zwar nicht nur aus europäischer Sicht. Ich danke Ihnen.
Das war eine Aufzeichnung der gestrigen Ringvorlesung. Es sprach Professor Dr. Brigitte Hauser-Schäublin aus Göttingen. Der Titel ihres Vortrags lautete »Von kulturellen Kostbarkeiten zu Dingen zweifelhafter Herkunft. Veränderte Perspektiven auf außereuropäische Sammlungen in westlichen Museen.« Nächsten Mittwoch, am 3. Februar, hören Sie um 12 Uhr Martha Fleming aus London. »From Manuscript Catalog to DNA Barcode – The Relevance of Enlightenment Natural History Collections in a Genomic Era«.